Vor einem Jahr hat Dr. Gerd Kommer seinen eigenen ETF herausgebracht. Ich habe ihn mir zum Gespräch eingeladen, um mal dieses erste Jahr Revue passieren zu lassen. Wir sprechen natürlich über die Performance, aber auch sonstige Entwicklungen, ob sie vielleicht an der Anlagestrategie das eine oder andere verändert haben und welche Pläne Dr. Gerd Kommer noch für die Zukunft hat und ob es vielleicht sogar auch noch einen weiteren Gerd Kommer ETF gibt. Das alles erfährst du in dem Video und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo Gerd. Schön, dass du hier bei mir heute als Gast vorbeigeschaut hast oder vorbeischaust vielmehr. Wir haben ja schon mal hier im Raum gedreht, da hat er noch ein bisschen anders ausgeschaut und natürlich haben wir vieles schon digital gemacht, aber heute sitzen wir uns seit langem mal wieder persönlich gegenüber. Das letzte Mal habe ich dich auf der Invest gesehen, umringt von vielen Leuten in vielen Gesprächen, aber schön, dass du dir Zeit gefunden hast, jetzt heute hier bei mir zu sein.
Freut mich auch sehr, Markus. Ich bin mal gespannt auf unser Gespräch.
Ja, heute geht es ja um den Geburtstag von eurem oder von deinem ETF, von eurem ETF. Der ist ja jetzt kürzlich ein Jahr geworden und wir haben zum Start des ETFs auch gleich ganz früh ein Video dazu gemacht und den vorgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss dich auf jeden Fall mal einladen. Und dann gucken wir mal, wie das erste Jahr so gelaufen ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich meine, man kann die Performance ja relativ vielleicht nachvollziehen. Aber da ist ja auch vielleicht noch eine ganze Menge andere Sachen so passiert in dem Jahr, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde. Vielleicht zum Start ein, zwei Sätze. Kannst du nochmal den Gerd Kommer ETF so kurz vorstellen, um was es da geht, damit wir quasi mal ins Thema reinkommen?
Gerne, ja. Also der Gerd Kommer Legal & General Multifactor Equity ETF ist ein global diversifizierter Aktien-ETF, sozusagen ein ETF, mit dem man in die, ich mag den Begriff, Welt-AG investieren kann. Er richtet sich an langfristig orientierte Anleger. Er will eine Alternative sein zu den vielen MSCI World ETFs, die mittlerweile sozusagen für die sogenannten Welt-AG-Anleger oder Weltportfolio-Anleger die Benchmark ist, wenn man so will, die am meisten verbreitete Art so zu investieren ist. Er will dazu eine Alternative sein, eine Alternative, die halt im Bereich Risikomanagement und auch Risikorendite-Trade-off vielleicht noch ein Schnaps besser ist. Und er hat viele Spezialaspekte, die vielleicht nicht jedem Anleger sofort klar sind.
Wir hatten ja am Anfang hier unseres Gesprächs auch kurz darüber gesprochen, dass wir vor Jahren mal einen Termin hatten und ich dir dann geraten hatte, du musst unbedingt einen ETF mal auflegen. Jetzt hast du auch ein Produkt rausgebracht. Wie war denn damals, so vor einem Jahr, das Feedback von Privatanlegern, von deinen Fans, von vielleicht auch, ich weiß nicht, Wettbewerbern oder anderen ETF-Anbietern? Welche Resonanzen gab es denn da so?
Also es war schon vor einem Jahr so, dass dieses Thema Klumpenrisiken, Konzentrationsrisiken im MSCI World ETF oder im MSCI World
Index. USA und Technologieaktien.
Richtig, ja. Und auch Einzelwerte. Das war damals schon ein Thema und ist es natürlich heute noch. Wir können da vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen. Insgesamt war von Anfang an eigentlich das Echo, die Resonanz aus der Investment-Community sozusagen positiv. Mhm. Im Unterschied zu von vor 4, 5 Jahren, als wir, du und ich zum Beispiel, das allererste Mal über dieses Thema einen eigenen ETF auflegen, da war die Resonanz von dir positiv, aber als wir das damals tatsächlich probierten und das taten wir, war es schwierig, jemanden zu finden. Also eine große KVG, einen großen Fondsanbieter zu finden, mit dem man das natürlich partnerschaftlich machen muss. Wir sind natürlich als Unternehmen zu klein, um quasi die ganze Infrastruktur, das Regulatorische etc. alles allein umsetzen zu können. Wir haben dann vor anderthalb Jahren mit Legal & General, ein großer britischer Versicherungskonzern und auch eine große Fondsgesellschaft in Europa, jemand gefunden, der das mit uns umgesetzt hat und diese Zusammenarbeit seitdem, das muss ich auch erwähnen, mit den Kollegen von Legal & General war sehr, sehr positiv.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und der Fonds oder der ETF hat ja auch eine sehr positive Renditeentwicklung gehabt. Das Timing war also ganz gut und die Assets sind auch ganz gut. Da können wir jetzt ja nochmal drauf schauen gleich. Die große Frage, aber ich glaube, die, wo du dich natürlich messen lassen musst, ja, habt ihr es jetzt geschafft, den Markt, also die Benchmarks zu schlagen, die ihr euch da gesetzt habt? Oder beziehungsweise, was war denn da eigentlich so die Herangehensweise? Also was wolltet ihr denn eigentlich erreichen unter Performance-Gesichtspunkten? Weil auf euren Webseiten, wo ihr über das Produkt schreibt, vergleicht ihr euch ja mit einzelnen Benchmarks, zum Beispiel mit dem MSCI World, der ja eigentlich am wenigsten vergleichbar ist, aber mit dem FTSE All World oder auch mit dem Multifaktor-ETF von iShares. Wie schaut es denn jetzt auch aus nach einem Jahr?
Natürlich ist das die Schlüsselfrage und wir haben ja den ETF aufgelegt, nicht weil wir jetzt den 20. MSCI World-Klon in den Markt bringen wollten, das wäre ja sinnlos gewesen, sondern um eine sinnvolle oder eine vielleicht sogar bessere Alternative in den Markt zu bringen. Also du hast schon gesagt, oder ja, nee, ich muss es so aufdröseln. Also unser erstes Ziel ist zunächst mal besser zu sein als kurzfristig, mittelfristig, langfristig als aktiv gemanagte, global investierende Aktienfonds. Mhm. Dieses Ziel haben wir erreicht. Wenn man also unseren Fonds, das kann man auch auf verschiedenen Finanzportalen selber machen, Benchmark in diesen 12 Monaten am 21. Juni 2023, vor einem Jahr, wurde er auf Xetra notiert, gelistet. Also das ist eigentlich der Startpunkt, der richtige Startpunkt. Dann haben wir den Mittelwert, den Sektordurchschnitt für aktiv gemanagte Aktienfonds, global investierende Aktienfonds, wohlgemerkt nicht Tech-Aktienfonds, geschlagen um circa 1 Prozentpunkt. Also hier Checkmark. Generell ist natürlich das Ziel, dass wir eine adäquate passive Benchmark, ETF-Benchmark wohlgemerkt, die auch Kosten enthält, während ein Index natürlich keine Kosten enthält, dass wir die auch langfristig schlagen durch dieses Factor Investing Smart Beta Overlay, was wir haben. Darauf werden wir vielleicht auch noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Und durch eine Reihe von anderen, sagen wir mal, Features, Merkmalen, die schlussendlich entweder Risiko senken sollen, zumindest ein bisschen senken sollen, oder eben die Rendite verbessern sollen. Und die beste Benchmark, passive Benchmark, ist vielleicht ein MSCI All Country World Index oder vielleicht noch ein Schnaps besser, präziser, wenn man so will, ist ein ACWI IMI ETF. Die haben wir in diesen etwa 12 Monaten um circa, also den ACWI IMI Index oder ETF um 3 Prozentpunkte unterperformt. Also unser Fonds hat irgendwo, je nachdem welchen exakten Cut-off-Point man nimmt, 19% in diesem ersten Jahr gemacht und der besagte ACWI IMI 3 Prozentpunkte mehr, der MSCI World ETF 5 Prozentpunkte mehr. Das sind in absoluten Kategorien gemessen natürlich sehr, in allen Fällen glaube ich, sehr positive Zahlen, also grob gesagt mehr als doppelt so hoch als das, was man von einem Weltaktien...
Die absolute Performance in diesem Zeitraum
anzieht. Genau, ja. Wenn ich mir anschaue, ob ich jetzt die letzten 50 Jahre hernehme oder die letzten 120 Jahre, ob ich nur die USA oder den ganzen Weltaktienmarkt hernehme, dann können wir sagen, wir haben irgendwo nominal bei normalen Inflationsraten von circa 3%, 2-3%, 9-10% Rendite von solchen globalen Aktienmärkten. Und da liegen wir ja alle diese Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, fast das Doppelte oder sogar mehr als das Doppelte drüber. Und das ist erstmal positiv. Mhm. Ne? Dass wir hier sozusagen das Long Game spielen, würde man im Golf sagen, dass ich halt einfach nicht sinnvoll, das muss man jetzt wirklich klar sagen, das soll keine Beschönigung sein oder keine Ausrede sein, nach einem Jahr schon irgendwo eine wirklich aussagekräftige Aussage treffen kann. Das gilt sowohl für das Benchmarking oder das Evaluieren einer aktiven Strategie und das gilt auch für eine, sagen wir mal, passive, semi-passive Strategie wie unsere. Ein Jahr ist ein Highlight und da kann man schon mal, und das tun wir ja heute, ein erstes Resümee ziehen, aber es ist halt nur ein erstes. Ja. Und unser Ziel ist es, auf 5 Jahre plus diese Outperformance-Ziele, also sagen wir 1 bis 1,5 Prozentpunkte, besser zu liegen als ein MSCI World ETF. Und jetzt sind wir sozusagen bei Kilometer 10 eines Marathonlaufes. Bei Kilometer 42 wollen wir knapp vorne liegen und jetzt schauen wir mal.
Ja, ich meine, ich habe ja hier noch einen Graph auch vorbereitet, wenn man sich da die Wertentwicklung jetzt, sagen wir mal, in den ersten 6 Monaten anschaut, da war der sogar besser dann als die Vergleichsindizes, dann mehr oder weniger gleich und jetzt zum Schluss ein bisschen schlechter. Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch durch sowas wie Nvidia und so getrieben,
genau,
oder? Dass da so in den klassischen Werten halt die Gewichtungen dann viel höher sind bei den Einzelwerten.
Richtig, und das bringt uns so ein bisschen zur Frage, was waren jetzt so eigentlich die einzelnen Faktoren, die also Gründe, weswegen wir so ein bisschen hinter diesen passiven Benchmarken, die du genannt hast, hinterherhinken. Und das ist ja auch eine super interessante Frage, die wir uns natürlich sehr genau angeschaut haben. Und du hast schon ein Stichwort genannt. Also der globale Tech-Sektor und Nvidia ist natürlich ein ganz entscheidender Teil dieses Tech-Sektors, aber da sind natürlich auch konventionellere, nicht KI-bezogene Tech-Werte wie die Alphabets, die Apples, die Microsofts, die Amazons und so weiter dieser Welt mit drin. Der ist halt nochmal ein Jahr, und ich muss jetzt das Wort nochmal betonen, gut gelaufen, weil auch in dem Jahr bis zum Launch unseres Fonds waren Tech-Aktien fast schon 10 Jahre vorher super gelaufen. Sind deswegen auch schon vor einem Jahr hoch bewertet gewesen, sind es immer noch. Ne? Und das bestätigt so diesen alten Spruch, der fälschlicherweise immer John Maynard Keynes zugeordnet wird. Ne? Ein Markt kann länger irrational sein, als du solvent sein kannst. Ne? Spruch haben wir alle schon 1000 Mal gehört. Also solche Bewertungsverzerrungen, bitte den Begriff Verzerrung nicht überinterpretieren, aber dass halt bestimmte Segmente super stark laufen, sehr teuer werden, das kann sehr lange anhalten, bis eine Korrektur einsetzt. Und diese Korrektur hat noch nicht stattgefunden. Das hat uns gebremst mit unserem Fonds. Wenn diese Korrektur kommt, dass also dem Tech-Sektor sozusagen die Puste ausgeht, weil er so hoch bewertet ist. Ja, der globale Tech-Sektor hat heute ein KGV von 41 etwa, ne, der MSCI World Information Technology 41, wenn ich die Magnificent Seven und Nvidia ist ein Teil davon hernehme, da sind wir eher bei 47, 48 und das ist schon brachialisch hoch. Ja. Ne? Das ist 2, 3
so alte Zeiten wie bei Cisco, die so extrem nach oben gelaufen sind. Und dann, aber gut, ich meine, es ist eine Sondersituation. Ihr hattet mir ja auch ein paar Unterlagen schon zur Verfügung gestellt und da habe ich halt gesehen, dass in eurem ETF die Magnificent, 7% gewichtet sind, 7, ja, und in dem ACI, IMI, glaube ich, war der Vergleichsindex 22%.
Genau.
Da sieht man ja schon, dass da, wenn da halt die Musik spielt, dann kann es sozusagen ja gar nicht funktionieren.
Was ich persönlich auch noch für interessant halte, ist, wir haben auch noch so einen internen Index. Unser Index-Provider ist ja bekanntlich die Frankfurter Firma Solactive. Die ist jetzt nicht so bekannt, aber Solactive ist sozusagen so ein kleiner Wettbewerber von MSCI.
Ja, ich habe mit Stefan Schäuble schon mal ein Interview gemacht. Genau, also sollte bekannt sein.
Super, ja. Also eigentlich eine tolle Firma, sagen wir mal deutsches Index Engineering, wenn man so will. Und schön, dass wir im eigenen Land auch so eine Firma haben. Und unser Index wurde von Solactive mit uns zusammen und mit Legal General entwickelt und natürlich täglich berechnet. Und es gibt sozusagen so einen Index, der nicht publiziert wird, der die halbe Strecke repräsentiert unseres GK, Gerd-Komma-Index. Halbe Strecke, damit meine ich, dass das ganze sogenannte Factor-Overlay, also die Übergewichtung von Small Size, von Value, von Momentum, von Quality und Investment in diesem Mittelindex fehlt. Warum berechnen wir den? Wir wollen einfach damit auch zeigen, für uns selber erstmal, haben uns dieses Factor Overlay, also die Übergewichtung von Faktorprämien, hat uns das was gebracht. Und auch in diesem ersten Jahr, obwohl man das natürlich sozusagen von außen nicht leicht erkennen kann, haben wir so einen knappen Prozentpunkt durch diese Faktorprämien gewonnen. Also wenn man genau den gleichen ETF aufgelegt hätte, aber ohne, also genau den gleichen wie wir, mit einer Untergewichtung USA, Höhergewichtung von Schwellenländern, Höhergewichtung auch von den restlichen Industrieländern außerhalb der USA. Wenn man das getan hätte ohne Faktor-Overlay, dann hätten wir etwa 1% schwächere Renditen, als wir tatsächlich haben in unserem ETF. Also daraus schließe ich, dass
es funktioniert hat und dass man da wirklich eine Prämie dann generiert hat.
Ja, genau. Und diese 1-2 Prozentpunkte per annum, das ist ja eigentlich auch grundsätzlich das langfristige Ziel.
Wobei das natürlich dann schon auch wirklich ein sehr kurzer Zeitraum ist.
Also natürlich,
Das muss man wirklich sagen, weil so eine Prämie oder bis sich so eine Prämie herausbildet, das kann ja wirklich auch mal ein paar Jahre dauern.
Sozusagen. Ganz genau. Ja. Und mein Steckenpferd-Hobby ist ja dieses Factor-Investing, obwohl ich manchmal so ein bisschen allein damit identifiziert werde, was mir auch nicht so recht ist. Ich möchte eher stehen für passives, rationales, prognosefreies. Buy and Hold investieren. Und wer dann will, kann das noch mit Factor Investing sozusagen würzen. Aber ich werde oft damit identifiziert, weil ich auch mein eigenes Geld so investiere und so weiter. Und da heißt es dann oft, ja, Factor Investing funktioniert nicht mehr. Value und Small Cap hat unterperformt in den letzten Jahren. Und das ist halt einfach eine ganz grob verkürzte, eigentlich falsche Darstellung. Zumindest wenn die Aussage lautet, Factor Investing funktioniert nicht. Mhm. Small und Value haben in den letzten Jahren unterperformt, aber die anderen Faktoren, die in der Wissenschaft schon lange genauso anerkannt und etabliert sind wie Quality, Momentum und auch Investment, das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz anerkannt, haben sehr gut funktioniert in den letzten 5 Jahren.
Ja, Momentum ja sowieso, ja. Weil da hast du ja und, die ganzen starken Aktien drin.
Insofern, wer von Factor Investing spricht, sollte das nicht auf Small und Value verkürzen. Wenn ich von der Landwirtschaft spreche und nur die Fleischwirtschaft meine, oder umgekehrt von der Fleischwirtschaft spreche, aber das auf die ganze Landwirtschaft beziehe, ist das ja auch falsch.
Jetzt hatten wir in den letzten 12 Monaten auch noch ein paar, sagen wir mal, makroökonomische Themen. Wir haben die steigenden Zinsen gehabt, wir haben die ganze Thematik mit Ukraine gehabt und immer noch und viele andere Sachen. Hat das dann irgendeine Auswirkung jetzt auf die Strategie gehabt oder sagt ihr, nee, wir haben das ja definiert, wir haben unsere Faktoren, unsere Filter und so weiter und lassen das oder ist da nochmal irgendwas angepasst worden?
Nein.
Oder gibt es Bedarf zur Anpassung vielleicht?
Ja, auch noch eine gute Anschlussfrage. Also wir haben in diesen 12 Monaten nichts getan, also am Index nichts verändert. Wir haben die Zahl der tatsächlich im ETF befindlichen Aktien von anfänglich ungefähr 1.000, weil das Fondsvolumen noch gering war, auf mittlerweile 3.500 erhöhen können. Das ist eigentlich auch irgendwo so die Größenordnung, wo wir bleiben wollen. Ich erinnere, der Index selber, den wir abbilden, hat etwa 5.000 Aktien. Mhm. Der globale Aktienmarkt 10.000, aber wir wollen ja gar nicht in alle Aktien investieren, sondern eben einige oder eine Hälfte sozusagen rausfiltern, die geringere Renditen hat. Und außer der Erhöhung der Optimized Sampling Stichprobe in unserem ETF hat sich eigentlich nichts geändert und wir würden auch im Normalfall, also es ist nicht ausgeschlossen, so einen Index zu ändern. Ne? Mhm. Vor vielen Jahren hat MSCI für alle seine Indizes die Free-Float-Methode eingeführt. Ich weiß nicht, das dürfte schon über 10 Jahre her sein. Das war auch ein fundamentaler Wechsel. Also auch Indizes können sich ändern. Der DAX wurde von 30 auf 40. Aber solche Änderungen sind natürlich sehr selten und werden auch bei uns sehr selten sein.
Ja, weil du nur gerade gesagt hast, ihr habt noch diesen versteckten Index sozusagen, um selber zu gucken, ob das mit den Faktoren funktioniert. Und ihr habt ja auch noch so einen Ökofilter drüber und ihr habt diese, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber diese neuen Aktien, also das
genau, IPO-Aktien werden ein bisschen rausgefiltert.
Ja, genau.
Und Aktien, von denen bekannt ist, dass sie sehr stark leer verkauft werden von Hedgefonds, die werden rausgefiltert. Diese zwei Elemente, also sozusagen Loser Screen, wie wir so ein bisschen salopp dazu sagen, oder Loser Screens, Mehrzahl, die werden natürlich, sagen wir mal, die Tachonadel, das muss man schon auch offen zugeben, nicht dramatisch beeinflussen, aber auf lange Sicht können sie auch einen halben Prozentpunkt ausmachen per annum oder vielleicht einen Viertel Prozentpunkt und Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Also wir haben versucht, solche Sachen einzubauen, die ohne großen Aufwand, also Kostenaufwand, umsetzbar sind und so das Ausscreenen von IPO-Aktien, die einfach statistisch sehr, sehr schlecht performen in den ersten 12 bis 24 Monaten nach dem IPO und das Ausscreenen von stark leerverkauften Aktien, das kannst du ganz einfach umsetzen, kostet dich nichts, kann aber eben auf lange Sicht einen Vorteil bringen. Und das sind Dinge, die in der Wissenschaft glasklar belegt sind. Also da gibt es auch keine Diskussion mehr darüber, dass das nicht mehr Fonds machen, aktiv und passiv, muss ich sagen, wundert mich fast ein bisschen, weil es einfach low-hanging fruits sind, sozusagen.
Naja, bei IPOs könnte ich mir vorstellen, dass die da auch Interesse dran haben, sozusagen die Connections zu den anderen Finanzteilnehmern haben, wenn die dann sagen, hier, wir hatten ein IPO, ja, dann packen wir das ins Portfolio.
Genau, und IPOs haben immer eine Menge Presse und da ist auch eine Menge Hype, als Facebook vor, ich weiß nicht was, 15, 20 Jahren sein IPO hatte. Mhm. Und übrigens auch in den ersten 12 bis 24 Monaten eine gruselige Performance hinlegte. später dann nicht mehr, aber das ist ja genau der Effekt, von dem ich spreche, hätte jeder zumindest aktiv gemanagte Fonds, der gesagt hat, ich schließe Facebook, damals hießen sie ja noch so kategorisch aus, das wäre sozusagen ein Marketing-Desaster gewesen.
Aber es gibt ja viele IPOs jetzt, die jetzt anstehen, die ganzen Stripe, so Zahlungsanbieter, die da noch kommen. Also da wird ja einiges jetzt, die Maschine wird wieder hochgefahren. Und es ist natürlich eine riesengroße Verkaufsveranstaltung. Ich meine, die Unternehmen müssen da Milliarden Kapital platzieren. Da sind alle Investmentbanken am Telefon und Roadshows und so weiter. Das ist eine riesengroße Verkaufsveranstaltung.
Du sagst es, ja. Und ich meine, sozusagen für die Aktienkultur und Aktionärskultur, die wir in Deutschland leider im Unterschied zu anderen Ländern weniger haben, die unterentwickelt ist, sind IPOs natürlich schon gut, weil das eben wieder den Aktienmarkt und die Marktwirtschaft, wenn man so will, den Wandel und den Fortschritt, den immerwährenden Wandel in den Vordergrund der öffentlichen Diskussion rückt oder hilft zu rücken. Und das ist grundsätzlich mal positiv. Mhm. Ne?
Wie war denn so das Feedback jetzt von den Leuten oder jetzt vielleicht auch in den letzten Wochen, gerade vor ein paar Tagen, als ihr diesen Jahrestag wirklich hattet, kamen ja viele Presseartikel auch raus und auf Social Media wurde viel gepostet. Habt ihr da Anfragen von Anlegern vielleicht auch von euch gehabt, die gesagt haben, oh, ich habe jetzt aber so an den ETF geglaubt und irgendwie habe ich gedacht, ich bin jetzt besser als der Markt. Du hast es ja gerade erläutert, wie ihr euch da jetzt sozusagen seht, aber waren die eher enttäuscht oder sagen die, nee, ich habe das Konzept verstanden, ich verstehe das, was ich da gekauft habe.
Kannst du damit also, soweit ich das beurteilen kann, und wir kriegen schon eine Menge Feedback von Anlegern in dem ETF und indirekt auch von den Market Makern, gab es diese sozusagen Hater-Kommentare oder kritischen Kommentare sehr, sehr wenig. Das dürfte damit zusammenhängen, dass die absolute Performance in diesen ersten 12 Monaten mit circa 19% plus positiv war. Da werden sich eigentlich wenig Leute beschweren und natürlich auch mit der zweiten Tatsache, dass ein Jahr halt ein kurzer Zeitraum ist. Und in unserem Marketing haben wir eigentlich immer gesagt, okay, ja, wir wollen diese 1 bis 1,5 Prozentpunkte höhere Rendite als ein MSCI World ETF erreichen, aber wir wollen sie langfristig erreichen. Und ich bitte um Verständnis auch bei allen, die heute zuschauen, dass langfristig natürlich nicht 12 Monate sein kann. Ne? Also das habe ich schon 1000 Mal gesagt und das weiß auch natürlich jeder. Also der Start war gut und der Inflow an neuem Anlegergeld war auch schön gleichmäßig. Vielleicht kannst du da auch
einen Chart. Ja, ich habe da eine Grafik mehr, das wollte ich mich gerade auch fragen. Das blenden wir am besten mal ein, wie man das schön sieht, dass da konstant eigentlich Gelder reingeflossen sind. Man hätte ja irgendwie erwarten können, dass ihr vielleicht am Anfang selber Kunden da reingelotst hättet. Aber es sieht am Chart jetzt so massiv nicht aus, sondern es ist ein relativ konstanter Zufluss.
Ja. Genau, also das ist auch wirklich ausschließlich normales Anlegergeld. Ne? Also es gibt viele Fonds und ETFs, die aus aktiv gemanagten Fonds, die aus verschiedenen Tranchen und Share-Classes bestehen. Mhm. Da gibt es die teure Share-Class für die allgemeinen Retail-Investoren, Privatanleger. Und dann gibt es noch sehr billige, teilweise nicht mal kostendeckende Share-Classes für bestimmte institutionelle Investoren, die das Volumen des Fonds unheimlich aufblasen und optisch nach außen hin sozusagen ein gutes Bild dann produzieren, aber die also nichts mit dem wirklichen oder wenig mit dem wirklichen Erfolg zu tun haben und für die Betreiber des Fonds eigentlich ein Minusgeschäft sind. Mhm. Das haben wir überhaupt nicht. Mhm. Das ist echtes Anlegergeld und schön ist, dass es eben auch ein kontinuierlicher Inflow war. Wir haben auch die ersten unabhängigen Vermögensverwalter jetzt in dem Fonds. Großteil sind natürlich normale Retail-Anleger Das ist irgendwo insgesamt positiv und gibt mir so ein bisschen Zutrauen, dass es auch in Zukunft weiter so weitergehen wird.
Ja, es gibt ja keinen Grund, warum das jetzt nicht mehr weiterlaufen soll. Ich weiß nicht, wie viele Sparpläne da schon drauf laufen, wisst ihr das?
Oder? Sehr viele, mehrere tausend. Ja. Natürlich sind die im Einzelnen sehr klein, aber es ist wunderbar, weil also einerseits ist das wieder so ein Ausdruck von unserer Aktienkultur, ändert sich zum Positiven. Junge Leute, die natürlich wenig zum Investieren haben, nicht jeder kann 200 Euro im Monat abknapsen, aber viele können vielleicht 5 oder 10 Euro sparen im Monat. Und das ist bitter notwendig in diesem Land, in dem ja sonst nicht alles optimal läuft in den letzten Jahren. Und diese Sparpläne, davon haben wir mehrere tausend. Als Fondsbetreiber freut man sich über die, weil die sticky money sind. Mhm. Also ein Sparplan-Investor wird tendenziell seinen Sparplan nicht ändern oder sowas. Da muss es schon sozusagen
auch sein. Zumindest auch nicht alle. Ja, also nicht so, dass genau, ja, jetzt mal eine, sondern natürlich mal einer, ja, rein,
statistisch
raus oder
betrachtet,
so. Ja. Ja, wir haben gestern habe ich erst wieder unsere ETF-Sparplanstatistik aktualisiert mit Stand Ende Mai. Und da habe ich jetzt aber nicht nachgeschaut, ob euer ETF schon unter den Top 20 mit dabei ist. Das könnte ich mal machen. Ja, könnte vielleicht sein.
Also wenn man bedenkt, dass wir über 2000 ETFs in Deutschland, die im Privatanlegermarkt angeboten werden haben, dann denke ich nicht, dass wir bereits in den Top 20 sind.
Ja, aber es ist eine sehr starke Konzentration. Okay. Da ist natürlich MSCI World und diese Klassiker, FTSE All World von Vanguard und so weiter, sind immer unter den Top. Aber dann wird es relativ dünn. Es kann, also ich schaue mal nach. Vielleicht ist da bitte. Schon einer aufgetaucht irgendwo. Aber weil wir jetzt gerade über das Fondsvolumen gesprochen haben, ich meine mich zu erinnern, dass du in unserem ersten Gespräch, wo wir geführt haben, da ich dich auch gefragt, hey, was für eine Erwartung habt ihr denn? Da hast du, glaube ich, gesagt 500 Millionen. Jetzt habe ich gestern einen Artikel gelesen, da stand schon die Milliarde drauf. Ja, 250 Millionen knapp sind es jetzt. Wie ist da so die Einschätzung?
Also es sind schon 280 Millionen Euro. Wird immer gerne so ein bisschen, zum einen, weil die Finanzportale bei dieser Kennzahl so ein bisschen hinter dem tatsächlichen aktuellen Stand hinterherhinken, so zwei Wochen oder manchmal auch länger. Zum anderen ist ja Berichtswährung ist Dollar. Wir sprechen jetzt natürlich von Euro und das kann zu Missverständnis führen. Aber wir haben jetzt im Moment 280 Millionen Euro. In dem Fonds und das nach circa 12 Monaten, nach nochmaligen 12 Monaten wollen wir tatsächlich auf die, wenn wir jetzt quasi kontinuierlich so wie in der Vergangenheit uns entwickeln, die 500 Millionen Grenze erreicht haben, also von jetzt an gerechnet in 12 Monaten und perspektivisch in 3 bis 5 Jahren auch über die Milliarde gehen. Ich denke, wenn wir jetzt nicht irgendwas Blödes falsch machen, dann ist das machbar. Mhm. Klar, unterstellen tue ich bei dieser Prognose, dass jetzt nicht der Mega-Weltwirtschafts-Aktien-Crash kommt mit 80% minus wie im US-Markt.
Das ist ein guter Einstiegszeitpunkt.
Ja, 1929 bis 32. Das ist sowieso klar, aber mit einem solchen passiven Konzept werden wir immer auf lange Sicht sozusagen die aktive Community mit viel höheren Kosten bekanntlich schlagen. Und ich bin da insofern relativ zuverlässig, zuversichtlich.
Ja. Ich habe halt nochmal geschaut hier im Chart. Ungefähr 6 Monate hat es gedauert, bis die ersten 100 Millionen drin waren und dann die 200 Millionen. Ja, das ging dann schon in vielleicht 5 Monaten,
sagen wir mal. Ja. Also ich glaube, es ist
schon exponentiell.
Ja, das ist auch ein super interessanter Gesichtspunkt, den du da direkt oder indirekt ansprichst. Also das ganze Leben, nicht das ganze Leben, aber ein großer Teil unserer Existenz, also von irgendwelchen Phänomenen, ob wir jetzt ins Fitnessstudio gehen oder einen Fonds auflegen oder sonstige Projekte im Leben, hobbymäßig, berufsmäßig verfolgen. Bei sehr vielen gibt es diesen berühmten J-Kurven-Effekt oder Hockeystick-Effekt, wird da auch manchmal genannt.
Das ist also was gerne in Pitch-Decks von Startups. Ja. Da wird alles nach oben gerechnet.
Genau. Aber den gibt es sowohl im Positiven als auch im Negativen. Konkurse sind sozusagen ein tolles Beispiel für den negativen J-Curve-Effekt. Das heißt also, man denke mal an so einen berühmten Fall, der aktuell in den Medien ist, mit unserem lieben Immobilienexperten René Benko. Mhm. Ne? Konkurse, das hat sogar schon Hemingway vor, ich weiß nicht, 80, 90 Jahren in einem berühmten Roman geschrieben. Da läuft also sozusagen 80% der Zeit läuft alles so leicht abwärts. Ne? Leicht abwärts. Mhm. Klar wird von den Betreibern dann immer beschönigt und verschwiegen oder beschönigt. Aber es läuft 80% der Zeit schon abwärts, sonst wäre es eigentlich auch unwahrscheinlich oder überraschend, dass es überhaupt mal zu
Konkurs kommt. Man hat natürlich auch immer noch Hoffnung. Also, oder,
genau,
oder man arbeitet ja noch dran.
Und dann, der eigentliche Konkurs, sozusagen, das ist, das spielt sich dann in den letzten 20% der Zeit ab. Also die Hockeystick-Kurve nach unten. Und dieses Phänomen, es hat auch mit Zinseszins und exponentiellen Faktoren zu tun. Und wir sollten uns oft im Leben Gedanken darüber machen, dass ob wir abnehmen wollen oder einen neuen Sport lernen wollen. Also das ist so ein Ding, das immer wieder vorkommt. Und das hilft im Grunde genommen, viele haben schon gesagt, die erste Million oder die ersten 100.000, wenn man Sparer ist, Privatinvestor, das sind die schwersten 100.000. Danach die nächsten 100.000 schon viel einfacher. Und das ist dieses Phänomen und ist wirklich da.
Ja. Ich habe ist mir jetzt gerade noch eingefallen, noch eine Frage zur Anlagestrategie, weil ich hatte vor einer Woche ein Video gemacht zum Thema Welt-ETFs, wo ich mir einfach mal diese klassischen Brot- und Butter-Welt-ETFs angeschaut habe. Und da gab es so einige Kommentare drunter, die dann gesagt haben, ja, okay, aber dieser Schwellenländeranteil, ja, der macht doch einfach keinen Sinn, weil er keine Performance bringt oder nur wenig Performance bringt. Ja, das habt ihr ja auch logischerweise im Portfolio. Und da will ich jetzt nur noch mal deine Meinung dazu hören. Ich meine, klar, in den letzten zig Jahren waren Industrieländeraktieninvestments besser, bedingt auch durch diesen hohen USA-Anteil und die Technologiewerte. Aber wie sollte man denn jetzt diesen Schwellenländeranteil sehen?
Ja, also gut, dass du das ansprichst. Also den MSCI Emerging Markets Index, den viele kennen und gibt ja auch genug ETFs da drauf, der wurde 1988 aufgelegt, also vor 36 Jahren etwa. Wenn ich die ganzen 36 Jahre hernehme, dann haben Schwellenländer, Industrieländer outperformed. Auch noch per heute, obwohl wir in den letzten 10 Jahren schlechte Schwellenländer-Renditen hatten. Es gibt noch weiter in die Vergangenheit zurückreichende Zahlen und wenn man dann intelligent mal sich fragt, was ist überhaupt ein Schwellenland, was ist überhaupt ein Industrieland, kürze ich jetzt alles ab, kann man sagen, je weiter ich in die Vergangenheit zurückgehe und richtig Schwellenländer und Industrieländer, also vernünftig voneinander abgrenze, dann ist die Performance, die Outperformance von Schwellenländern auch jenseits des Datums 1988 in der Vergangenheit da. So, und das ist Punkt 1. Es hat mit dem politischen Risiko, also mit der Unsicherheit von Rechtsstaatlichkeit, von dem Infrastruktursystem, dem Währungssystem, vielen, vielen Rahmenfaktoren, die für Unternehmen enorm wichtig sind und für Investoren enorm wichtig sind. Das ist alles in Schwellenländern unsicherer. Das nennt man politisches Risiko. Und auf sehr lange Sicht preist der Markt dieses politische Risiko korrekt ein, indem er den Leuten, die in diesen Märkten investieren, sozusagen eine Risikoprämie dafür gibt. So, das ist beim Aktienmarkt als solchem nicht anders als bei relativ zu risikofreien Anlagen. Ne? Warum ist der Aktienmarkt rentabler als kurzfristige Staatsanleihen aus den USA? Weil er risikoreicher ist. So, und dieses Phänomen werde ich auch mit Schwellenländern haben. Ja, wir haben es nicht gehabt in den letzten 10, 15 Jahren, aber diese langen Phasen von Unterperformance, auch wenn es uns nervt, auch wenn es uns frustriert, weil wir immer gerne sozusagen, es muss alles auch auf die kurze Sicht Sinn machen, was grundsätzlich ökonomisch logisch ist, tut es aber auf die kurze Sicht häufig nicht. Diese langen Phasen sind normal. Ich kann dir schön einfach zeigen, dass in den letzten 120 Jahren im Weltaktienmarkt in den USA der Aktienmarkt als solcher, der amerikanische Aktienmarkt oder der Weltaktienmarkt, die risikofreie Anlage, also auf gut Deutsch gesagt das Sparbuch, der Weltaktienmarkt oder der US-Aktienmarkt 10 Jahre lang das Sparbuch unterperformt hat. Das hat es in den letzten 100 Jahren immer wieder gegeben. Je nachdem, wie man rechnet, in jeder sechsten Dekade.
Das sehen dann einfach Anleger nicht, oder? Weil sie einfach vielleicht dann...
Genau, weil wir alle
sehen wollen oder zu kurz einfach nur.
Ja, wir haben alle ein Recency Bias, also eine Tendenz, die kurze Vergangenheit oder grob gesagt die letzten 12 Monate, die letzten 10 Jahre unglaublich wichtig zu nehmen. Auch dann, wenn es gar keinen rationalen Grund gibt, zu sagen, diese letzten 10 Jahre sind wichtiger als die 10 Jahre davor. Und heute, Mitte 2024, haben wir Schwellenländer, die sehr günstig bewertet sind, vor allen Dingen gegenüber dem US-Markt. Und die sozusagen die schlechte Performance von Schwellenländern die hat zu dieser günstigen Bewertung heute geführt, und in die Zukunft gerichtet ist das ja ein Vorteil. Ich bin immer wieder platt, dass wir alle das bei Immobilien verstehen, ne? Ich möchte billig einkaufen, ne? Wenn ich zwei vergleichbare Immobilien habe, zum Beispiel auch mit in der Lage ungefähr Lage gleich, und auch die bestehenden Mietverträge sind ähnlich, Miethöhen sind ähnlich, aber ich kriege die eine billiger, kaufe doch die billigere, obwohl sie für ihren vorherigen Eigentümer, der jetzt an mich verkauft, ein schlechteres Geschäft war. Mhm. Ne? Da ist das jedem intuitiv klar.
Ja, weil es halt vielleicht nicht so transparent ist und ablesbar ist und vielleicht auch nicht medial so präsent. Genau.
Also die Faktum ist, die Gewinne, die Cashflows, die ein durchschnittliches Schwellenland in Unternehmen produziert, kriege ich billiger, wesentlich billiger als diesen einen Dollar Gewinn oder Cashflow bei einem amerikanischen Unternehmen. Und das ist ja die Logik von Value Investing und auch teilweise Quality Investing. Und ich sage jetzt nicht, dass das sozusagen der heilige Gral des Investierens ist und alles erklärt, aber es sollte mir zu denken geben.
Mhm. Ja? Es ist halt dann wahrscheinlich so, dass diese Anleger, die jetzt nur da drauf setzen, und ich schließe mich da jetzt mal ein, weil da wurde ich nämlich auch kritisiert bei dem letzten Video, ich erkläre es dir gleich, dass die halt wahrscheinlich irgendwann mal, wenn sie nicht aufpassen, in ein Renditeloch fallen, dass sie nämlich dann genau, wenn Schwellenländer besser laufen sich als die Industrieländer, dass sie dann halt, wenn sie nicht umschichten oder anders diversifizieren, dass sie dann halt in eine strukturelle Underperformance laufen. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, wenn es zu einem Riesenknall kommen würde, dass vielleicht dann sogar die Schwellenländer besser sich
genau,
also halten, was ja eigentlich als vielleicht nicht erwartet werden könnte.
Im Dotcom-Crash, weil alle, die heute zuschauen, tendenziell oder fast alle sehr jung sein werden, die viele nicht persönlich miterlebt haben. Ich habe ihn miterlebt, der übrigens vom Aktienmarkt her schlimmer war als der Crash in der großen Finanzkrise vor 12, 13, 14 Jahren. Also im Dotcom-Crash haben Schwellenländer, Industrieländer klar outperformed, also weniger verloren. Ne? Und generell ist es so, dass diejenigen, die in den sogenannten Weltaktienmarkt, in die Welt AG investieren müssen oder wollen, Entschuldigung, dass die also eine sehr gute Begründung bräuchten, sofern sie an sich den Anspruch stellen, rational vorzugehen, Schwellenländer auszuschließen. Schwellenländer sind ein wesentlicher Teil des Weltaktienmarktes, nämlich nach Marktkapitalisierung ungefähr 10%, nach volkswirtschaftlicher Leistung 50%. Ne? Ist ja klar, Länder wie Indien, China, Brasilien und alle Schwellenländer insgesamt produzieren heute, wenn ich nach Kaufkraftparitäten das volkswirtschaftliche Produktgewicht, also die strukturelle Untergewichtung von Schwellenländerwährungen, ein bisschen rauskorrigiere, 50% der Weltwirtschaftsleistung. Und das willst du nicht in deinem Portfolio haben. Also das, als jemand, der sagt, ich möchte diversifizieren, ich möchte in die Welt AG investieren, verstehe ich nicht. Und insbesondere, wenn auf lange Sicht Schwellenländer, Industrieländer outperformed haben.
Ja, bei mir war es so, ich habe ja mein Portfolio mal präsent gemacht, wie ich in meinem großen Portfolio investiert bin. Und ich habe in der Tat nur Industrieländer. Und ich hatte aber vor Corona ein schön diversifiziertes Weltportfolio mit Industrie- und Schwellenländer. Und während Corona oder in den beginnenden Phase von Corona hatte ich dann die Schwellenländer verkauft und habe aber das dann in Industrieländer umgeschichtet, weil ich weiterhin investiert bleiben wollte, aber halt nicht in die Schwellenländer. Und jetzt komme ich irgendwie nicht mehr raus. Jetzt habe ich die Riesengewinne. Ja? Und da hat mich jetzt nämlich auch einer einen Kommentar geschrieben, du predigst hier über Welt-ETFs, du hast selber keinen Emerging Markets-Anteil in deinem Portfolio.
Ich gebe dir einen guten Rat, Markus. Ja, also da du als Geschäftsführer eines sehr florierenden Fintechs sehr gut verdienst, einfach deine Sparraten jeden Monat zukünftig nur in Schwellenländer investieren. Und dann holst du allmählich
wieder... Über die Zeit hole ich das wieder rein.
Genau. Ohne die stillen Reserven und die nicht realisierten Kursgewinne dann jetzt realisieren zu müssen.
Ja, okay, dann werde ich das machen. Aber witzigerweise, weil ich nehme diese Kommentare, nehme ich mir sehr zu Herzen. Wir haben jetzt nicht so üppig viele Kommentare, ja, aber ich lese die schon durch und da mache ich mir dann auch meine Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil manche Sachen, man kann ja nicht immer, wie sagt man, da Wein predigen und Wasser trinken oder umgekehrt Wasser trinken und Wein predigen, wie es genau heißt, ja. Mache ich mir schon Gedanken.
Ja. Genau, also es hat dir ja geholfen. Also du kannst dir auf die Schultern klopfen, ne? in den letzten Jahren. Und niemand muss an sich den Anspruch stellen, alles richtig zu machen. Das wäre sowieso aussichtslos. Weder im Beruf, noch im Privatleben, noch beim Investieren. Wichtig ist es, weniger Fehler zu machen als alle, ja, als die Mehrheit. Ja. Und wichtiger ist es, eigene Fehler irgendwo einzusehen und auch mal abzustellen und aus denen zu lernen. Also insofern eigentlich alles gut.
Ne? Aber habe ich jetzt eine Segnung vom ETF-Papst bekommen. Ja. Jetzt müssen wir nochmal wieder zum ETF zurückkommen, weil da waren nämlich noch zwei Fragen, die, wo ich hundertprozentig weiß, dass die auch als Kommentar kommen. Deswegen möchte ich sie jetzt vorgreifen. Und zwar das Thema Kosten. Ja, wer viel Geld hat, wer viel verwaltet, muss sich natürlich auch die Frage nach den Kosten stellen lassen. Jetzt habt ihr aktuell eine TER von 0,5%. Wenn du jetzt Richtung 500 Millionen gehst, sind wir ja vielleicht in einem Jahr, ja, dann auf die Milliarde. Wie sieht es denn da aus mit Kostensenkungen?
Also generell ist es so, dass ETFs seit über 30 Jahren existieren und Indexfonds seit über 50 Jahren. Und in dieser Zeit ist der Sektor, also das Finanzprodukt Indexfonds und seine Variante ETFs, eigentlich kontinuierlich billiger geworden. Mhm. Das ist einer der größten Vorteile von Indexfonds
/ ETFs. Das wäre jetzt ein schöner Anlass zum ersten Geburtstag
gewesen. Genau. Also es wäre ein Wunder. Und das gilt, wenn ich nur alle BlackRock / iShares ETFs hernehme oder alle ETFs von Luxor oder Amundi oder Xtrackers oder wem auch immer, dann werde ich dieses Phänomen auch sehen, dass über längere Zeiträume, länger als 12 bis 24 Monate, der durchschnittliche ETF billiger geworden ist. Weil einfach Margendruck und Wettbewerb da ist. Und weil es technischen Fortschritt gibt, weil Trading billiger geworden ist und so weiter. Mhm. Also es wäre schon überraschend, wenn auf sehr, sehr lange Sicht, ich betone jetzt sehr lange Sicht, unser ETF nicht auch Gegenstand von Fee Reduction
wäre. Also du wirst es nicht ausschließen, aber es muss noch ein bisschen
rein. Genau, und dann braucht es natürlich sozusagen, it takes two to tango, also Legal & General und uns in dem Fall, um eine Fee Reduction zu beschließen. Wir alleine könnten das nicht tun, aber du hast schon das Schlüsselwort angesprochen, wenn das Volumen in einem Fonds weiter steigt, dann ist das die wichtigste einzelne Voraussetzung, die Fees zu reduzieren, um eben die Skalenvorteile auch an die Anleger weiterzugeben. Und wie gesagt, der Wettbewerbsdruck, das ist ja das Geniale an der Marktwirtschaft, dass sie uns alle immer anspornt und insbesondere Unternehmen anspornt, besser und günstiger zu werden. Das hat die sozialistische Wirtschaft und die interventionistische Wirtschaft nicht.
Ja.
Und ja, ich glaube, irgendwo kann sich jetzt jeder zusammenreimen, was ich damit ausdrücken möchte.
Habt ihr das mal veröffentlicht, wie die Verteilung eigentlich ist, der 0,5%? Also ich würde es jetzt gerne wissen, aber ich weiß nicht, ob du es sagen willst.
Wie meinst du?
Also was ihr bekommt als Gerd Komma?
Nee, das haben wir nicht veröffentlicht.
Okay, also es gibt halt irgendein Sharing.
Genau, wie grundsätzlich bei solchen, sagen wir mal, Joint-Venture-ETFs, wo die Idee und das Marketing von einer Partei kommt, das ist nämlich wir. Mhm. Also nur wir sind zuständig dafür, neue Investoren zu finden, zu gewinnen und zu überzeugen. Aber die Technik, die Umsetzung, das Betreiben, die Infrastruktur und auch das regulatorische Reporting kommen natürlich von Legal & General und dann aber auch noch Selective mit in der Runde. Da gibt es dann immer ein Fee-Sharing und das ist manchmal 50-50, manchmal ist es auch nicht 50-50 und so ähnlich ist das bei uns auch.
Okay. Jetzt gibt es dann natürlich auch noch die Frage, wenn es jetzt schon bei einem so gut funktioniert hat, bei einem ETF, gibt es dann nochmal einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten? Also zwei habt ihr die ausschüttende und tesorierende Variante.
Also im Moment ist kein konkretes Vorhaben, über das man sprechen könnte, in der Pipeline. Ganz ausschließend für die Zukunft möchte ich das nicht, aber wie gesagt, kurzfristig, mittelfristig oder sagen wir in den nächsten 12 Monaten wird
das. So ein Sicherheitsbaustein wäre ja noch was. Ich meine, der Dr. Beck hat es ja auch mit seinen GPO und Fonds, also den eher aktienorientierten und den sicherheitsorientierten.
Genau, und Andreas Beck, den ich ja auch gut kenne und du ihn gut kennst, ist natürlich auch immer jemand, auf den man schaut, wenn man sich überlegt, was man richtig und was man besser machen könnte.
Okay. Genau, eine Frage hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dachte ich mir, das frage ich dich jetzt auch nochmal, weil es ja vielleicht auch ein bisschen dein ETF ein bisschen in diese Kategorie man vielleicht einordnen könnte, so ein bisschen zumindest. dieses Thema Active ETFs, was ja immer mehr jetzt auch kommt und immer mehr Produkte kommen, die ja zum Teil auch sehr gute Performance haben. Und speziell wollte ich eigentlich fragen, wie du das siehst, weil du kommst ja aus dieser passiven Schiene, aus der ETF-Schiene, verzichte auf das aktive Management, das bringt nichts, die sind zu teuer, die Fonds. Mach's lieber günstig und transparent und nachvollziehbar, regelbasiert. Und jetzt versuchen die aktiven ETFs das ja so ein bisschen so aufzuweichen, diese Grenzen. Wie stehst du denn zu den Produkten?
Also ich sehe das überhaupt nicht negativ. Ne? Die Unterscheidung zwischen sogenanntem passiven Investieren und sogenanntem aktiven Investieren, die war immer schon simplistisch, also zu sehr vereinfachend. Mhm. Ne? Tatsächlich echtes passives Investieren im Wortsinne, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, gibt es ja gar nichts. Ne? Auch ein sogenannter passiver Investor, und dazu ist in erster Linie mal Buy and Hold natürlich und breite Streuung erforderlich, trifft aktive Entscheidungen. Ne? Wie viel investiere ich? Investiere ich nur in Industrieländer oder Industrieländer plus Schwellenländer? Wie ist meine erste Allokation zwischen risky und risk-free? Also lauter aktive Entscheidungen. Bei wem, bei welcher Bank habe ich mein Depot und wann höre ich auf zu sparen und beginne mit Entnahmen etc.? Wie mache ich mein Rebalancing? So, ich will jetzt keine wortklauberische Begriffsdefinition starten und so weiter, aber Tatsache ist, es gibt eigentlich nur sozusagen ein Spektrum von wenig aktiv bis hyperaktiv. Hyperaktiv sind zum Beispiel Hedgefonds, die High-Frequency-Trading betreiben und Aktien oder Wertpapiere nur noch Bruchteile von Sekunden halten. Mhm. Ne? Und das, was ich sozusagen seit 20, 25 Jahren predige, nämlich breit gestreut in Anlageklassen, wohldefinierte Anlageklassen, prognosefrei auf Buy and Hold Basis zu investieren, das ist ganz weit sozusagen bei gering aktiv. Und dann, wie gesagt, gibt es viele Mittelstufen und diese aktiven ETFs, der berühmteste oder die berühmtesten sind die von Katie Wood, der berühmten amerikanischen Tech-Investoren. Das sind Stockpicker-Fonds, ganz normale Stockpicker-Fonds, die aber den Mantel-ETF haben, also ungewöhnlicherweise den Mantel-ETFs haben. Die kommen jetzt und du hast es ja angesprochen, auch im deutschen Markt gibt es mittlerweile je nach Zählweise Dutzende, viele Dutzend. Ihr habt sie auf der...
Ja, bei uns kann man sie selektieren, genau. über die Suche. Die
ja, viele davon sind sozusagen so semi-aktiv. Die haben schon irgendwo regelbasierte, algorithmische Elemente, aber sie sind eben nicht ausgerichtet an einem weltweit publizierten Index wie einem DAX oder MSCI World oder EBREX-Index oder wie auch immer, sondern sozusagen an einem Designer-Index, den die Fondsgesellschaft selber aufgelegt hat. Jetzt Katie Wood ist sozusagen wirklich die extremste Form. Da gibt es überhaupt keinen Designer-Index mehr, sondern nur noch
Stockpicking. So
entschieden, ja, genau. Das ist ihre persönliche Meinung sozusagen. Und also wie gesagt, ich kann daran jetzt nichts Schlimmes finden, vor allen Dingen deswegen nicht, weil diese aktiven ETFs eine tolle Konkurrenz zu konventionellen aktiven Fonds, also traditionellen aktiv gemanagten Fonds sind und im Interesse der Privatanleger den Fee-Druck, den Margendruck, Gebührendruck noch weiter erhöhen werden. Also bei den normalen aktiv gemanagten Fonds, nehmen wir jetzt mal den DWS Top Dividende, ein großer bekannter deutscher aktiv gemanagter Aktienfonds, haben wir immer noch 1,45 Prozentpunkte laufende Kosten, TER, das ist 10-mal so viel wie bei einem typischen MSCI World ETF und das ist einfach zu teuer. Und da werden solche aktiven ETFs, die ja viel besser vergleichbar sind mit so einem aktiv gemanagten Aktienfonds, nochmal eine Welle von Gebührendruck bringen und das ist gut für die Anleger.
Ja, ich glaube auch, also ich wollte eigentlich auch auf den Punkt nochmal rauskommen mit den Gebühren. Ich glaube halt, es gibt wahrscheinlich schon gutes aktives Management, aber bisher ist das halt immer zunichte gemacht worden durch die hohen Gebühren.
Richtig, ja, also
Die Manager waren gut, aber wenn halt dann, wie du gesagt hast, 1,5% Fees konstant rausgenommen wird, dann kann die Strategie noch so gut sein. Es wird halt trotzdem nicht in den klassischen Benchmark schlagen. Ja. Und wenn jetzt diese Fee wegfällt sozusagen, dann kann ich zumindest sagen als Anleger, okay, da ist eine Firma, die hat anscheinend eine gute Strategie, die haben auch wahrscheinlich kompetente Leute und ich gucke mal, ob die es schaffen. Die Chancen, dass sie es schaffen, sind da signifikant erhöht, weil die Fees halt einfach nicht da sind.
Absolut. Und es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die darauf hinauslaufen, wohlgemerkt nicht alle wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich würde sogar sagen, die, von denen ich jetzt spreche, sind eher eine Minderheit, die darauf hinauslaufen, dass wenn du jetzt mal die Kostenkomponente, die Fee-Komponente ignorierst für einen Moment, dass tatsächlich sozusagen Skill, Können da ist in ausreichendem Maße bei bestimmten professionellen Investoren, um den Markt, den berühmten Markt zu schlagen, konsistent zu schlagen. Und zwar sozusagen ausreichend lange und ausreichend stark zu schlagen, wenn man auch die Volatilität dieses Alphas, dieser Outperformance betrachtet, dass man dann von Skill sprechen kann. Mhm. Aber diese Outperformance wird eben durch diese hohen Kosten abgeschöpft und das ist gar kein Zufall, das ist nämlich Methode. Genau. Die Fondsgesellschaften, die erfolgreiche, Peter Lynch ist so ein berühmtes Beispiel, die solche Manager haben, die setzen die Gebühren langsamer runter, teilweise führen sie sogar noch zusätzliche Gebühren ein, Performance Fees etc. Und wenn der Fonds plötzlich 20 Mal so groß ist wie vor 5 Jahren, dann können sie ja nicht locker die Gebühren senken, um das Volumen noch weiter zu erhöhen. Tun sie auch nicht. Also mit anderen Worten, sie schöpfen die Outperformance in Gestalt von hohen Kosten ab. Mhm. Und dann bleibt natürlich für den Anleger nichts mehr. Aber wie gesagt, aktive ETFs werden hier nochmal Druck produzieren. Und das ist aus Anlegersicht erstmal positiv.
Und wie würdet ihr jetzt euren ETF einordnen? Also jetzt haben wir mal von einem MSCI RCWI auf der einen Seite zu einem, I don't know, JP Morgan so und so weltweit auf der anderen Seite. Wo ist jetzt der Gapkammer-ETF?
Ja, also unser ETF ist sozusagen, wenn man in dieser meines Erachtens richtigen Denken, das ist so ein Spektrum von wenig aktiv bis hyperaktiv habe, ist natürlich weiter in der Mitte als ein ACWI IMI ETF oder All Country World Index ETF, weil wir eine Menge Features haben, die Faktorprämien, das Faktor-Overlay mal ganz besonders hervorgehoben, auch diese Loser-Screens, die ich vorhin mal kurz angesprochen habe und andere, die innerhalb des Fonds bedeuten, dass mehr passiert, mehr Turnover da ist und mehr eingegriffen wird sozusagen. Ne? Typischerweise wird ja einmal im Vierteljahr findet ein Rebalancing statt. Das ist bei den meisten Indexfonds so, um also einfach nochmal die Uhr auf Null zu stellen, zu schauen, halten die Aktien, die jetzt im Index drin und im ETF drin sind, die Indexkriterien genau ein. Und wenn nicht, muss ich die rausfiltern oder rauskicken. Da haben wir schon mehr Aktivität. Also deswegen ist es ja auch manchmal so, dass bestimmte Ratgeberbuchautoren oder Finfluencer Factor Investing als aktives Investieren bezeichnen. Ne? Also ich denke, das ist nicht so. Es ist prognosefreies, regelbasiertes, algorithmisches Investieren.
Okay. Also sozusagen in der Mitte würdest du dich positionieren. Cathie Wood ist ganz außen.
Ja.
Die klassischen ETFs sind auf der anderen Seite.
Ja.
Ja, super. Vielen Dank für die Ausführung und das Gespräch. Ich habe jetzt so nichts mehr auf meiner weiteren Liste stehen. Insofern würde ich sagen, haben wir alle Aspekte, die ich mir vorgenommen hatte, abgedeckt. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Ich wünsche da natürlich auch noch viel, viel Glück, dass die Assets so sprudeln und dass die Performance natürlich auch super ist für die Anleger. Das ist ja am Ende das Wichtigste, dass da genug Geld verdient wird für alle. Und werde das natürlich weiter aufmerksam verfolgen und dich, wenn du den Markt nicht schlägst, ja, wieder einladen zum Report. Ja. Danke für deine Zeit.
Danke dir, Markus.
So, das war der Talk zum GERD, ETF. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Aspekte in dem Gespräch für dich mit dabei. Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr interessant gefunden. In der Videobeschreibung findest du nochmal weiterführende Links zu unserer Webseite, zum Beispiel zu dem ETF-Vergleich und natürlich zu den ETF-Profilen vom GERD, ETF. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, ob du vielleicht schon in den GERD, ETF investiert bist oder wie du das Produkt insgesamt findest, ob du von der Performance her zufrieden oder vielleicht sogar enttäuscht bist. Das würde mich alles sehr interessieren. Natürlich wäre es auch klasse, wenn du das Video likest und bei Gefallen gerne mit deinen Freunden teilst und zu guter Letzt natürlich auch den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst. Das würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.